Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Sascha Wenk, der sich selbst als Shaolin Kid bezeichnet, ist einer der führenden, ja, wir nennen ihn mal Kung-Fu-Influencer. In den sozialen Medien folgen ihm über 6 Millionen Menschen. Und sein Weg ist wahnsinnig spannend und inspirierend. Mit 17 hat er sich aufgemacht nach China, um dort in einem Shaolin-Kloster zu leben. Über diesen Weg haben wir mit ihm gesprochen, ein tolles Gespräch.
Absolut. Jackie Chan, Bruce Lee sind wahrscheinlich geläufig, Sascha mittlerweile auch. Ich wollte natürlich wissen, wie das mit dem Bambusstock auf dem Bauch zerschlagen zu tun hat. Er gibt viele Insights, super, super spannend, aber auch gibt er uns Einblicke in sein neues Buch, was erscheint.
Martin hat sich wie immer um Kopf und Kragen geredet. Klar, Martin ist ja jetzt schon Shaolin Mönch, aber in Zukunft mit Kontakt zu Sascha wird er es bleiben. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt, wenn ihr die berühmte, und diese Überleitung habe ich lange vorbereitet, die berühmte Spotify-Glocke klingeln lasst. Und die klingt natürlich im Shaolin-Mönchraum wie, Martin?
Ahnt. Ah, ich bin gerade auf dem Dachboden, ich muss ja hier gerade suchen. Ich habe sie aber gefunden. Chinesische Tempelglocke habe ich hier bei mir auf dem Speicher liegen. Musste sie gerade noch entstauben. Bro!
Wir hatten vor kurzem eine Schweizer Glocke bei Joel Matti. Die hat ähnlich geklungen. Komm, versuch mal. Kriegst du besser hin. Shaolin-Glocke.
Ach, du hast recht. Ich gucke hier gerade drauf. Ist Joel Matti steht hier drauf. Ich habe mich verwechselt.
Ja, richtig. Mach mal die andere.
Ich muss noch gerade kramen. Da ist sie. Chinesische Tempelglocke. Bum!
Viel Spaß mit der Folge. Ja, herrlich, da sind wir wieder. Neue Folge, dein erstes Mal. Wie immer an meiner Seite begrüße ich als erstes meinen lieben Freund Martin. Hallo Martin.
Und ich grüße dich ganz, ganz herzlich heute.
Ja, heute Martin, ich habe kurz überlegt, ob ich dich als Jean-Claude oder Bruce Werner vorstellen, denn heute geht's hier, ich weiß, du bist in jedem Thema zu Hause, was wir besprechen, aber heute geht's ums Thema Kampfsport, um Kung-Fu, ehrlicherweise um eine Welt, in der ich mich echt wenig bis gar nicht auskenne, die mich aber extrem fasziniert. Und wir haben absoluten Experten zu Gast. Wir haben heute, jetzt korrigiert er mich bitte gleich, wenn ich das falsch sage, das Shaolin Kid Sascha Wenk zu Besuch. Ist das dein richtiger Spitzname? Hallo Sascha.
Hallo, ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung erstmal. Ob man mich so nennt, den Namen habe ich mir so ein bisschen selber gegeben, aber wenn euch der Name gefällt, dann könnt ihr mich ruhig.
Ich finde den super, warum du so heißt und warum du der absolute Experte fürs Thema Kung Fu bist, da kommen wir gleich drauf. Und ich gebe jetzt erstmal an Martin weiter.
Ja, also um direkt mal tief reinzugehen, Shaolin Kid. Ja, vielleicht werde ich das nach der Folge ja auch. Ihr kennt es, ich liebe es, mir Themen anzueignen. Jetzt das Gespräch mit Sascha reinzugehen und mal gucken, was hinten rauskommt. Sascha, ich bin mit vielen, vielen Vietnamesen aufgewachsen und da war Bruce Lee und Jackie Chan war da. Religion. Wir haben jeden Film geguckt und als ich ihnen gesagt habe, dass wir heute mit dir sprechen, kam dann direkt auf, frag ihn bitte, der Klassiker. Bauch anspannen, Bambusstock gegenhauen. Wann hast du das erste Mal gemacht und warum macht man das?
Ah, das ist tatsächlich eine lustige Frage und es ist auch was die meisten Leute eigentlich so, würde ich sagen, schockiert oder was die meisten Leute mich immer fragen. Das ist zum einen, es gibt im Kung-Fu gibt es Qigong. Qigong ist so etwas, wo man das Qi versucht zu spüren. Das heißt, man versucht keine Blockade im Körper zu haben. Zum Beispiel, die sagen, wenn man Schulterschmerzen hat, heißt es, dass das Qi nicht im Fluss ist. Das heißt, man hat sozusagen eine Anspannung in der Schulter. Und das Wort Qigong, das ist eben da, um sozusagen dieses Qi durchfließen zu lassen. Es gibt zwei Arten von Qigong. Es gibt so das Yin und das Yang Qigong, also Yin-Yang. Mhm. Und eins von denen ist sozusagen das internelle Qigong. Das heißt, man macht langsame Bewegungen, man versucht sozusagen eine Massage für die inneren Organe zu haben. Und dann gibt es das andere Qigong, das ist sozusagen diese Abhärtung, von der du gerade gesprochen hast. Und der Grund, warum man das macht, ist, also es gibt viele Gründe, viele Interpretationen, mhm. aber eine, die für mich am meisten stimmt, ist, dass man sozusagen mit dem Stock geschlagen wird und man muss versuchen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und den Schmerz sozusagen, man versucht sozusagen mit dem Schmerz umzugehen. Und es ist so, dass man ja im Leben viele Schmerzen hat, dass man durch viele Hindernisse geht und dass man sozusagen das Training sozusagen in das echte Leben dann sozusagen so übernehmen kann, so ungefähr. Das heißt, ich lerne mit Schmerzen umzugehen und ich kann dadurch im Leben dann sozusagen besser mit Hindernissen umgehen.
Aber ist das möglich, muss ich mal direkt dranbleiben, ist das möglich, also Arndt und ich hatten beide gute Bauchzeiten, sagen wir mal, wo das auch Richtung Sixpack, bei Arndt so Richtung Eightpack ging.
Vor allem.
Dass das aushaltbar ist, wenn dir da jemand komplett mit dem Bam, also das muss doch schweinemäßig wehtun und ja, Schmerz kanalisieren, kann ich verstehen, aber
also
schluckt das dann runter? Oder?
Genau, also es sieht echt krass aus, es ist tatsächlich so, dass es noch eine viel härtere Variante gibt, die nicht härter aussieht. Das ist, wenn man so Mittelkicks in den Bauch kriegt. Genau, das tut noch viel mehr weh. Der Stockschlag ist einfach traditionell, warum das man so macht. Aber das kann tatsächlich jeder schaffen, egal in welchem Alter. Wenn man das am Anfang, also wenn ich euch hin zu euch hinstelle, wir machen heute 5, übermorgen machen wir 7 und dann könnt ihr auch in 3-4 Monaten 100 Schläge abkriegen. Deswegen, das ist etwas, was man eigentlich sehr schnell lernt, genau.
Cool. Wenn ich heute 5 abkriegen würde, dann würde ich morgen gar nichts mehr machen. Aber das, Sascha, du fängst genau damit an. Das ist das, wo ich hin will am Ende jeder Folge. Vielleicht, ich bin in Hamburg, wenn du irgendwann in Hamburg bist. Ich will das mal ausprobieren auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Kommen wir später noch zu.
Ja, das ging schnell heute. Hat nicht mal 5 Minuten gedauert, er redet sich schon wieder im Kopf und Kragen.
Ich habe noch einige davon auf Lager. Der weitere Klassiker mit der flachen Hand. Dieses, was macht man da? Es gibt Videos, wo die Leute dann da gefühlt Steine zerschlagen. Ist das alles physisch möglich oder gibt es auch viel Humbug so in der Szene?
Also es gibt beides. Also es ist so, dass es im Shaolin Kung Fu so ist, dass man sich auf etwas spezialisiert. Das heißt, es gibt nicht jeder kann das.
Okay.
Es gibt jemand, der sagt, okay, ich trainiere mehr meine Hände. Der eine sagt, ich trainiere mehr meine Akrobatik. Der eine trainiert mehr seine Explosivität. Und dann gibt, wenn es eine Kung Fu Show gibt, dann macht jeder das, was er am besten kann.
Ah, verstehe. Okay.
Genau. Und jetzt kurz nochmal zu den Stöcken oder zu den Bricks zerschlagen oder diese Eisenstangen auf den Kopf. Es gibt echte und nicht echte sozusagen, wenn die Kids auf die Bühne gehen und jede Stunde die Show haben, werden sie nicht jede Stunde einen echten Stock auf den Bauch kaputt geschlagen. Also das machen die nicht. Sie haben so Stöcke, die sind hohl, die Ziegelsteine, die sind auch leichter zu brechen und die Eisenstangen, die sind auch einfach nicht nur aus Eisen. Und also da gibt es auch beides. Also, aber es gibt viele Leute, die dann dieses Fake machen, was aber nachher echt aussieht. Mhm. Aber wenn man das Echte macht, da braucht man schon natürlich ein bisschen längeres Training, aber das sind alles Sachen, die man sehr, sehr schnell lernen kann. Also einen Brick kaputt schlagen, das kriegt man ziemlich schnell hin, das mit dem Kopf auch und die Stöcke sowieso.
Wie der schon wieder grinst, der Martin. Ihr seht das jetzt nicht im Video, ne? Aber das ist wirklich was du.
Aber Martin, wenn wir uns sehen, dann machen wir das volle Programm, ja?
Wirklich, aber lass uns schnell weiterreden, weil ich brauche eine Woche dann nur 1:1 Training mit dir und dann gucken wir mal, was danach möglich ist.
Machst du das eigentlich vor oder nach dem Marathon und vor oder nach der Anmeldung zu Let's Dance? Wann kommt das denn jetzt, Martin?
Ich habe gestern in den Kalender geguckt. Boston Marathon ist, glaube ich, Anfang des Jahres. Ich könnte von da aus direkt nach Köln-Ossendorf zu Let's Dance.
Ja.
Und danach, Sascha, also ich würde mal so sagen, nächstes Jahr, wenn ich Let's Dance gewinne, ich glaube, Finale ist Ende April. So, lass uns mal nächstes Jahr Mai ansteuern. Was ich im Vorgespräch ja auch sagen musste, Sascha hat eine ganz hervorragende Frisur. Und scheinbar kann man die Haare dann auch behalten. Also deswegen, ich bin jetzt schon komplett drin. Und
aber sag mal, Sascha, wo wir jetzt gerade dabei sind, ne, weil wir da gerade bei dem Vorgespräch unterbrochen wurden, da wolltest du was zu den Haaren sagen. Das ist ja schon so dieses Ding, was man denkt, du bist ein Shaolin-Schüler, du gehst dahin, du hast dir schon auch die Haare abrasieren müssen, oder?
Also ich habe mir die schon abrasieren müssen. Es ist so, dass Ausländer es nicht unbedingt machen müssen.
Okay.
Ich habe es mehrmals gemacht und der Grund, warum ich mir die Haare nicht rasiere, ist, weil ich den Eindruck habe, dass mehr Jugendliche Zugang zu dem haben können, was ich mache. Also wenn die jetzt jemanden sehen mit einem rasierten Schädel, in diesem Tempel und dass die Leute sagen, ja, das ist doch ein bisschen too much. Und ich glaube, wenn die mich sehen, denken die sich, ja, ich bin ein, er ist ein ganz normaler junger Mann, jeder kann es machen. Mhm. Aber der Grund, warum sich die Leute abrasieren, ist, dass sie im Tempel den Fokus nur aufs Training legen wollen. Das heißt, die wollen nicht morgens Zeit verlieren, sich zu sagen, ah, wie sind die Haare aus und ich brauche noch ein bisschen Schminke. Also die haben nur vielleicht zwei Hosen, ein paar Schuhe und eben keine Haare, damit es schnell geht und sie keine Zeit damit verlieren, weil der Fokus nicht darauf liegt.
Kommen wir mal zum Beginn deiner Reise, weil das natürlich so ein Punkt ist, der total spannend ist, auch so von außen. Also bitte korrigieren, wenn wir das jetzt falsch recherchiert haben. Aber du bist in Deutschland geboren, richtig?
Also ich bin.
Oder bist du in?
Ich bin in Singapur geboren.
Doch. Weil das war irgendwie, finde ich, unterschiedliche Quellen. Aber du bist dann quasi fünf Jahre wart ihr in Deutschland, richtig? Bevor du dann. Aber erzähl mal selber.
Genau, ich kann ganz kurz. Also ich bin in Singapur geboren, dann war ich, bis ich so ungefähr 3 Jahre alt war, dann war ich 1,5 Jahre in der Schweiz und dann von 4,5, 5 bis 10 war ich dann in China. Also habe ich ein bisschen mehr als 4 Jahre in Shanghai gewohnt und ein Jahr in Beijing, in Peking gewohnt. Und dann habe ich dann schon in dem Alter dann in China mit Kung Fu angefangen.
Okay, das war quasi, ihr seid so dem Job deines Vaters mit hinterhergereist oder mitgereist als Familie. Ja. Ne? Und dann seid ihr nach München gegangen.
Dann sind wir nach München gegangen.
10 war es? 10? Genau, so. Und dann liest man irgendwann, sagt dann Sascha Wenk, irgendwie passt mir das System hier nicht in Deutschland. Mhm. Irgendwie komme ich in der Schule nicht klar. Du hast auch irgendwo gesagt, ich war der schlechteste Schüler Deutschlands. Und dann, was macht das so? Also nimm uns mal mit auf den Weg von ich bin der schlechteste Schüler Deutschlands zu ich muss jetzt nach China, um Kung Fu zu lernen.
Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass ich, als ich in München angekommen bin, ich gar kein Wort Deutsch konnte. Das heißt, ich wurde ein Jahr schon zurückgeschult. Anstatt in die 5. Klasse zu gehen, bin ich dann nochmal in die Grundschule gegangen, weil es gibt ja dann, ob man in die Haupt- oder Realschule oder Gymnasium, ich meine, ihr kennt es ja. Genau. Und dann fing die 4. Klasse an, da habe ich probiert, möglichst schnell Deutsch zu lernen. Das Schöne ist, wenn man so jung ist, dann lernt man sehr schnell eine Sprache. Das heißt, ich habe es dann ziemlich schnell gelernt. Ich hatte trotzdem die ersten 2 Jahre schon Probleme in der Schule. Das heißt, ich habe dann die 4. Klasse ungefähr geschafft, bin dann in die 5. aufs Gymi gekommen, die Klasse nicht geschafft, trotzdem haben sie mich weitergelassen, weil ich eben kein Deutsch konnte. 6. Klasse dann auch nicht geschafft, dann bin ich auf die Realschule zurückgegangen und ich habe eigentlich jedes Jahr Schule gewechselt, bis ich dann irgendwann auf so eine Art, das war jetzt keine Hauptschule, aber ich habe mein Quali geschrieben und dann habe ich meinen Realschulabschluss geschrieben auf der Realschule und dann habe ich mir gedacht, will ich noch auf die Oberstufe gehen, also die 11., 12. Klasse machen. Und wie gesagt, ich bin jedes Jahr durchgefallen, die haben mich irgendwie immer durchgebracht irgendwie, dadurch, dass ich Schule gewechselt habe, vielleicht hat das geholfen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist kein Leben für mich, ich habe keinen Bock, ich sehe mich nicht noch 2 Jahre da sitzen, dann irgendwann studieren und dann irgendwie so ein, vielleicht jetzt ein Bürojob oder so zu haben, das war einfach nichts für mich. Und dann kam eben die Frage, was will ich denn eigentlich aus meinem Leben machen? Und ich kann mich erinnern, als ich 7 Jahre alt war ungefähr, bin ich eben zu diesem Shaolin-Tempel gegangen. Und da habe ich diese Kinder vor mir gesehen, die in diesem Kloster trainiert haben. Und ich war genauso alt wie die. Und da war halt ein riesen Unterschied zwischen mich und denen. Die hatten so einen klaren Blick, die hatten richtig fokussierte Augen. Und die haben so gelebt in so Konditionen, die für mich unvorstellbar waren. Weil die Kinder sehen ihre Eltern einmal pro Jahr. Es war Winter, die hatten keine richtigen Klamotten. Und die hatten eben diese Härte in den Augen. Ich kann mich erinnern, dass ich mich dabei sehr unwohl gefühlt habe, weil ich mich mit denen direkt verglichen habe und mit meinen Klassenkameraden. Und der Unterschied war für mich so, dass ich konnte einfach nicht damit umgehen.
Und als ich dann als Siebenjähriger hat das irgendwie ein Gefühl dir vermittelt, da passt was nicht, Ungleichheit, das macht was mit mir.
Okay. Genau, und die Härte, und ich wusste, mit dieser Härte kann ich nicht umgehen. Obwohl ich trotzdem wusste, dass ich da sehr, sehr, sehr viel von lernen kann. Und ich habe diese Augen gesehen, die ich als diese Kung-Fu-Augen bezeichne. Und das ist immer in meinem Körper geblieben. Ich habe es dann mit dem Kopf irgendwann vergessen, durch die ganze Schule. Und mit 15, 16 habe ich mir dann viele Fragen gestellt. Was will ich denn jetzt machen? Und ich habe stundenlang auf der Couch gesessen. Ich habe mir viele Fragen gestellt, auch ein paar spirituelle Bücher gelesen und geguckt, was gibt's denn noch mehr? Und dann bin ich langsam auf diese Fragen gekommen. Was ist denn meine Mission? Was will ich denn wirklich machen? Und dann kam eben diese Frage, was ist denn meine größte Angst? Und sobald ich mir diese Frage gestellt habe, kam sofort die Antwort, ja, meine größte Angst ist eigentlich rauszukriegen, was ich früher gesehen habe, was mir so Angst gemacht hat. Diese Härte, diese Zeit verbringen mit sich selber.
Und dann Sascha, ich muss mal einmal kurz reingrätschen. Das ist für einen 16-Jährigen aus meinem Blick schon ganz schön viel, was du dir da an Fragen gestellt hast und auch schon ganz schön weit. Wurdest du da irgendwie, keine Ahnung, haben dich deine Eltern da begleitet? Hast du dir Hast du die Beratung geholt oder ist das alles in deinem, wirklich in deinem Kopf gewachsen? Warst du dann so ein Grübler? Grübler klingt zu negativ, aber kam das wirklich von dir, von innen, oder ist das auch von außen an dich herangetragen worden?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also auf jeden Fall habe ich immer sehr viel Unterstützung von meinen Eltern gekriegt. Mhm. Und ich bin auch jemand gewesen, der sehr wenig mit dem Kopf gedacht hat, sondern ich habe viel aus Intuition, aus den Emotionen. Man sagt auch, man hat vielleicht so ein zweites Gehirn im Bauch. Und ich habe immer mit dem sehr viel überlegt. Und so bin ich ein bisschen durchs Leben gegangen. Und ich glaube, dass es einfach so meine Art und Weise war, Sachen zu machen. Ich war auch immer sehr oft in meiner eigenen Welt. Und auch als Jugendlicher sehr ziemlich sensibel für Sachen. Und deswegen habe ich schnell gemerkt, da passt etwas für mich nicht in diesem System.
Hast du denn, wenn du dann in Deutschland warst, hast du trotzdem diese Zuneigung und diesen Drang verspürt, Kung-Fu machen zu wollen? Oder war das ausgeblendet und kam eigentlich nur mit den Bildern zurück von den Kindern, die du damals gesehen hast? Oder warst du dem der Kampfsportkunst auch in Deutschland komplett verbunden und hast gedacht, ich muss deswegen zurück, ich muss das von der Pike auf lernen?
Genau, ich habe dann fast gar keinen Kung-Fu mehr gemacht. Ich habe, was man in Deutschland halt so macht, viel Fußball gespielt. Ich habe auch viel Judo gemacht. Also Sport habe ich immer sehr viel weitergemacht, aber überhaupt nicht mit Kung-Fu. Und Kung-Fu war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich habe auch keine Kung-Fu-Filme geschaut, gar nichts. Was man trotzdem sagen muss, was mich vielleicht auch inspiriert hat, ist, meine Mutter hat unsere Wohnung damals, das sah aus wie eine Gasse in China. Also alles, was es in China gab, hat sie mitgenommen. Wir hatten ein Riesenbild vor der Couch von so einem Mönch, der vor dem Tempel sitzt. Also da wurde ich vielleicht ein bisschen beeinflusst von, aber genau. Und sobald ich realisiert habe, mich wieder daran erinnert habe, dass es das noch gibt und dass ich da was vielleicht, dass ich da noch was holen kann, dieses Qi, diese Kung-Fu-Augen, dieses näher kennenlernen, war mir klar. Und dann bin ich sozusagen aufgestanden von der Couch zu meiner Mutter gerannt und gesagt, Mama, ich weiß, was ich machen will. Und meine Mutter hat mich sofort unterstützt. Und dann haben wir sofort nach der Schule gesucht und ich bin wie 2 Tage später dann losgezogen, so ungefähr.
Wirklich? Also ich meine, ich habe auch zwei Kinder. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, die sind noch ein bisschen kleiner, aber der Große ist 11, wird bald 12. Und dann sitzt du da so als Papa irgendwie in deinem Büro oder eben bei dir in dem Fall die Mama und dann kommt der Sohn und sagt, ey, ich werde jetzt Kung-Fu-Schüler in Asien. So wäre meine allererste Reaktion vermutlich nicht, hey, geil, mach mal, tschüss. Ja. Sondern, oh, ehrlich, aber dadurch, dass ihr das wahrscheinlich kanntet, du und deine Familie und, keine Ahnung, eure Wohnung aussah wie China, hattet ihr wahrscheinlich als Familie einfach einen extremen Bezug dazu, richtig? Und es ist deiner Mutter nicht schwer gefallen, weil sie wahrscheinlich sowas auch schon gefühlt hat.
Ich glaube, ich bin auch, glaube ich, mit so einer Energie zu ihr gekommen.
Sie hatte keine Wahl.
Sie hatte fast keine Wahl. Und ich bin mit meiner Mutter sehr verbunden und ich glaube, sie hat gemerkt, okay, da sagt das nicht einfach so. Mhm. Und ich habe ja auch tatsächlich wirklich viele Monate überlegt. Das heißt, es ist nicht, dass ich einfach so random zu ihr gekommen bin. Genau, und dann fing die Reise dann an. Und was tatsächlich verrückt war, ist, am ersten Tag, als ich dann angekommen bin, ich bin erstmal über die Sommerferien gegangen, habe dann erstmal so ein bisschen auf Probezeit, weil meine Mutter dann doch zu dem Zeitpunkt meinte, ja, du musst dann zurückkommen, du musst schon ein Abi machen. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe dann angefangen und nach 1-2 Monaten Schulzeit habe ich gesagt, du, das ist nicht für mich, ich muss unbedingt nach China zurück. Und dann bin ich zurück nach China und dann bin ich da angekommen und habe zu den Lehrer gesagt, ja, also vor der ganzen Gruppe habe ich gesagt, ich möchte 5 Jahre bleiben. Und jeder hat gelacht, jeder hat sich gedacht, nee, das kannst du doch vergessen. Wenn ich heute einen Jugendlichen sehe, der 17 ist und der sagt, der möchte 5 Jahre bleiben, würde ich es ihm erstmal auch nicht abkaufen. Deswegen kann ich mittlerweile nachvollziehen, warum alle gelacht haben. Aber ich hatte so Bock, das zu verstehen. Und gleich am zweiten Tag wurden wir eingeladen zu einer Kung-Fu-Show, also die gab es eigentlich fast jede Woche in den Tempel. Und dann sind die Kinder auf die Bühne gegangen und die haben angefangen, sozusagen Kung-Fu zu machen. Und natürlich hatte ich dann noch diese Fragen, ja, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und es war wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir wirklich ein hohes Ziel gesetzt habe und ich mir geschworen habe, nicht aufzugeben, obwohl es viele Gründe hätte zum Aufgeben. Aber eben an diesem zweiten Tag, als diese Kinder Kung-Fu gemacht haben, ist mir was ganz, ganz Verrücktes passiert. Und zwar vom Gefühl her kann ich das nur so beschreiben, als wäre wie so ein Blitz durch meinen Körper gekommen wäre, als hätte mich der Schlag getroffen. Und in dieser Sekunde wusste ich, dass es keinen Zweifel mehr gibt. Das heißt auch später mit 23, als ich noch nicht mit Social Media angefangen habe und ich teilweise Tage hatte, wo ich so in die Ferne geguckt habe und mir die Frage gestellt habe, ja, wirst du damit mal Geld verdienen? Weil Liegestützen auf dem Beton ist zwar schön und gut, aber wie übernimmst du Verantwortung? Wie schaffst du das? Und ich habe mich immer wieder erinnern können an diesen Moment und habe dadurch auch nie aufgegeben. Weil für mich war ganz klar, das ist das, was ich machen muss.
Aber Sascha, nimm doch mal den kleinen Martin mit an die Hand, als du vom Sofa aufgestanden bist und für dich klar war, du willst das jetzt machen. So, jetzt kommt der kleine Martin mit und sagt, ja, interessant, wie macht man das denn jetzt? Shaolin in China und das dann noch als, sage ich mal, Deutscher, weil du in Deutschland gelebt hast, ich auch als Deutscher. Hat man das gegoogelt und hat sich einfach irgendein Tempel, irgendein Kloster rausgesucht und sich da angemeldet, ist da hingegangen und dann haben die gesagt, ja, moin Sascha, schön, dass du da bist und jetzt wird's relativ hart für dich. Du kannst wählen, ob du mitmachst oder wieder gehst. Und wie waren so die ersten Eindrücke, als du da hingekommen bist? Also ich habe schon Tempel gesehen, ja, ich habe auch schon Mönche gesehen, aber dass das dann dein neues Leben ist, also gehst du dann da in dieses Areal und bist dann da weggeschlossen, weil das dein neues Leben ist?
Genau, also es war schon, also das Ding ist, ich war so überzeugt von dem, was ich mache, deswegen habe ich mir erstmal wenig Fragen gestellt, aber es ist so, ich kann mich genau erinnern, die ersten Stunden, die ersten Minuten, ist das alles glasklar in meinem Kopf. Wir sind da angekommen und das Erste, was wir gemacht haben, da hat uns so ein Meister in den Tempel, ist er gekommen und dann ich bin mit meinem Bruder, also die erste Probezeit sozusagen, er wollte auch das auch probieren. Er hat danach tatsächlich gesagt, das ist nichts für ihn und er möchte nie wieder dahin und hat tatsächlich seitdem keinen Sport mehr in seinem ganzen Leben fast gemacht.
Oha.
Weil es war so hart, das Training, ja.
Und ist der älter oder jünger als du?
Der ist 1,5 Jahre jünger als ich, der war da damals 15, 16, ja. Genau. Und dann haben wir zwei Wassermelonen gekriegt und dann wir mussten die essen und wir konnten nicht mehr. Und dann haben wir so gelacht, weil als die fertig waren, ist der Großmeister gekommen und hat uns nochmal zwei dicke Wassermelonen gegeben, gegessen. Und das ist tatsächlich so, also es sind so viele Sachen passiert in meiner Kung-Fu-Reise, weil ich mache das ja jetzt schon so lange, ich habe auch viele Schulen gewechselt. Aber dann ist sozusagen ein Lehrer reingekommen, hat dann gefragt, dass wir das bezahlen müssen, wir haben ihm dann das Geld gegeben. Und am nächsten Morgen um 4:30 Uhr, waren beide ein bisschen gestresst, die Pfeife. Und dann kommen wir an und da waren vielleicht 400 Schüler, alle in Orange, alle von 6 bis 18, durchtrainiert, alle in 8-Pack, alle Venen sind gepoppt, die konnten alle Backflips, Spagat, eine Explosivität, eine Ausdauer. Und wir gucken uns an und wir denken uns, ach du Scheiße, so, was haben wir jetzt hier gemacht? Und das Training hat angefangen, um 4:40 Uhr, Treppen hoch und runter sprinten, auf den Vieren, wir wurden dann auch danach, nach zwei Wochen, wollten wir wie die Kids gedrillt werden. Also sind wir zu einem Lehrer gegangen und wir haben ihn gefragt, ja, dürfen wir denn genauso hart gedrillt werden wie die Kinder? Und dann hat er gemeint, ja, aber ihr müsst das hier unterschreiben, damit ich keine Probleme habe. Mhm. Und dann haben wir auch ein paar Schläge gehabt, also nicht so hart wie die, aber der hat uns auch ein bisschen mehr gedrillt. Und dann kam irgendwann die beste Szene für mich aus der Zeit. Wir haben Sparring gemacht und die Schüler waren ja bis 18, das heißt, waren ein paar, die waren ein bisschen älter als wir. Und wir waren halt nicht so gute Kickboxer oder Boxer. Und dann haben wir sozusagen mein Bruder und ich, und dann war noch ein anderer Weißer, wir waren zu dritt, gegen sozusagen ein Chinese. Und die Szene war mythisch. Ihr müsst euch vorstellen, mitten im Tempel, da waren die Sandsäcke aus Reifen hinten, die ganzen Kids, die alle so ein bisschen durch diese Härte halt gehen, die gucken uns so an, der Lehrer so richtig streng mit seinem Stock und sagt, okay, jetzt ihr drei gegen ihn. Und das fängt an und der eine, der rennt auf den einen anderen los, er knockt ihn aus in zwei Sekunden. Der eine liegt auf dem Boden halb weinend und er kann nicht mehr aufstehen. Und dann gucke ich meinen Bruder und ich denke, okay, wir sind am Arsch. Und dann sage ich zu Timo, ich sage, okay, ich gehe jetzt in Doppeldeckung, ich versuche ihn so ein bisschen zu klammern und du haust so fest drauf, wie du kannst. Und es hat dann tatsächlich funktioniert und dann wurde das irgendwann abgebrochen und der Typ hatte dann so ein blaues Auge und wir waren halt zwei gegen eins, ist halt nicht fair. Aber das waren so Momente, wo wir uns wirklich gedacht haben, okay, das lernt man in der Schule nicht, sowas. So diesen Überlebensinstinkt wieder so ans Leben bringen. So ein bisschen.
Also der Typ hat quasi den einen von euch dreien ausgenockt und dann hat ihr gedacht, okay, Mist, jetzt müssen wir zu zweit gegen den.
Und ich wusste, der nächste ist mein Bruder dran, weil er war, ich meine, in dem Alter machen 1,5 Jahre trotzdem was aus. Mhm. Und mein Bruder war immer ein bisschen dünner als ich und ich wusste, okay, jetzt geht er auf den los.
Dann habe
ich gedacht, und wir haben tatsächlich ein gutes Teamwork ich und meinem Bruder, deswegen haben das dann ziemlich gut geregelt. Wir haben auch viele abgekriegt, aber das war eins der das war, glaube ich, so eine die erste krasse Schockerfahrung, wo wir uns gedacht haben, wow.
Ich muss da zwei Sachen zu nachfragen. Also einmal, weil das, ich glaube, das war auch noch ein bisschen was, worauf Martin abgezielt hat. Wie, also kann das jeder? Ist das teuer oder quasi ist das so, also könnte jetzt wirklich jeder Münchner sagen, ich mach das jetzt und dann meldet man sich da an und dann wird man da aufgenommen?
Also 100%, jeder kann, man kann auch nach China fliegen mittlerweile ohne Visum für einen Monat. Das heißt, wenn jemand das probieren will, kann er auf Probezeit gehen, einfach auf Google eingeben, Kung Fu School China, und dann irgendwo hingehen, an der Tür klopfen. Mhm. Und sagen, ja, ich möchte bei euch in 3-4 Wochen trainieren. Und jeder wird angenommen. Mhm. Es ist so, es gibt ein Kung-Fu vor der Pandemie und ein Kung-Fu nach der Pandemie. Also vor der Covid-Pandemie konnte man noch in Tempels trainieren, man konnte dort schlafen, essen. Mittlerweile ist es so, dass die ganzen Tempel für Training geschlossen sind. Also man kann nicht mehr schlafen und trainieren. Man kann noch ab und zu essen gehen, wenn man die Erfahrung mitnehmen will. Aber mittlerweile ist es so, dass sie viele kleine Schulen kaputt gemacht haben und Riesenschulen gebaut haben. Und mittlerweile die größte Kung-Fu-Schule, also in diesem Kung-Fu, im Fu-Bereich sozusagen, wo der Shaolin-Tempel ist, heißt Tago. Und da gibt es 30.000 bis 50.000 Schüler. Das heißt, die Erfahrung ist eine ganz andere als die ich damals hatte. Früher konnte ich noch wirklich das Klosterleben mitnehmen. Und es ist so, dass man im Kloster im besten Fall sich die Haare rasiert, um zu zeigen, dass man bereit ist, auch den Weg zu gehen. In diesen Kung-Fu-Schulen haben die ganzen Kinder keine rasierten Haare, weil es keine sozusagen Tempelregeln gibt. Aber es gibt natürlich sehr strikte Regeln, aber nicht die Haare können alle dranbleiben. Mhm. Genau. Und das Leben für die Kids ist sehr, sehr hart. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kids, die gehen da mit 6, 7, 8, 9. Es gibt da auch viel Jüngere. Ich habe auch Dreijährige gesehen, die da anfangen. Und die Eltern bringen sie sozusagen am ersten Tag hin, nach dem Chinese New Year, und sagen, ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Und die Kinder sehen ihre Eltern für ein ganzes Jahr nicht, kommen in Zimmern mit 20, 30, 40, 50 Leuten und sind so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Trainieren jeden Tag 6, 7, 8 Stunden, haben nebenbei noch Unterricht. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so eine Mauer und das ist so wie eine Stadt, so eine Kung-Fu-Stadt, weil so viele Kinder halt reinpassen müssen, die ganzen Lehrer, alles. Und das ist schon hart. Es gibt auch, die Geschichte ist ein bisschen hart zu hören, aber es gab auch mal ein Kind, der ziemlich jung war, und die Oma hat ihn gebracht, weil er keine Eltern mehr hatte. Und die Oma hat gesagt, sie kommt in eine Woche wieder, und die ist dann 3 Jahre nicht mehr gekommen. Und das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber das ist, deswegen ist das für mich diese Erziehung, wenn man jung anfängt, vor allem mit 6, 7, wo man noch nicht innerlich die Werkzeuge hat für das Leben, und man wird einfach da sozusagen dahingestellt und man muss dann dadurch, das ist für mich deutlich die schwierigste Erziehung möglich.
Also ist das echt krass, ersetzt das quasi dann das klassische Schulsystem, oder werden die dort, also, oder findet die in Anführungszeichen normale klassische schulische Ausbildung parallel statt?
Also es gibt in der Kung-Fu-Schule ist der Fokus schon Kung-Fu, aber es gibt natürlich auch lesen, schreiben und so weiter natürlich auch, aber es gibt in China natürlich auch viele ganz normale Schulen, ne? Mhm. Das ist sowieso. Aber die Schule ist schon auf Kung-Fu fokussiert. Genau.
Was ich An, kann ich ganz kurz?
Ja, nee, ich muss noch leider eine Sache, weil mich gerade interessiert hat vorhin. Ja. Was hatte es zum Teufel mit den Wassermelonen auf sich?
Also warum? Ich weiß auch nicht.
Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch irgendwas. Ihr musstet die am nächsten Morgen kaputt hauen oder irgendwas. Ihr musstet einfach wahnsinnig viele Wassermelonen essen.
Ich weiß auch nicht warum. Wir mussten diese Dinge und wir waren so voll. Und dann guckt er uns an. Wir waren so ein alter Mensch. Also ich fand ihn richtig süß. Und dann guckt er uns an. Der war sicher über 80. Und dann sagt er, ja, die zwei sind so weit gekommen. Die muss ich ein bisschen diese Vaterrolle irgendwie übernommen. Aber der hat uns so viel gegeben. Und wir konnten wirklich nicht mehr. Und wir haben so gelacht mit dem, weil wir haben uns das Zeug reingeschaufelt. Und wir konnten einfach nicht mehr. Wir hatten fast von der Wassermelone gekotzt.
Ich dachte, es wäre irgendein Test jetzt schon gewesen, aber nein. Ja, so, er wollte euch einfach nur was Gutes und ihr habt.
Genau. Aber er hat komplett übertrieben, ja.
Aber was ich mich gerade frage, ist denn, warum werden die Kinder denn so früh dahin gebracht? Was ist das Ziel? Also, wenn ich jetzt chinesische Eltern bin, warum gebe ich mein Kind dort ab, in Anführungszeichen? Soll es Härte lernen? Ist das ein Berufszweig, den die früh einschlagen? Du hast es eben gesagt, da hat deine Reise begonnen. Was ist denn diese Reise in Kung-Fu oder im Kloster? Wo soll die denn hingehen?
Also es gibt mein Start und der Start von einem 6-Jährigen ist ganz anders, weil also ich gehe dahin, um mich besser kennenzulernen als Mensch, mehr über mich rauszukriegen. Aber die Eltern, die ihre Kinder dahin schicken, sind oft Eltern, die entweder nicht das Geld haben oder zu viele Kinder haben und keine Zeit haben, kein Geld haben, sich um diese Kinder zu kümmern. Deswegen schicken sie dorthin. Man muss auch sagen, China hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr, sehr stark verändert. Das heißt, früher, also vor 10 Jahren noch, hatten die Chinesen weniger Geld als heute. Das heißt, und mittlerweile ist es so, dass vielleicht ein bisschen weniger Schüler kommen. Genau kann ich das nicht sagen. Aber es ist so, dass die Eltern einfach keine Zeit hatten und ihre Kinder dahin geschickt haben. Und sie trotzdem der Meinung waren, erstens sehen sie die Kinder nicht so oft. Das heißt, die müssen sich nicht viel kümmern. Zweitens kostet die Schule fast gar nichts.
Okay.
Also das ist wirklich, vielleicht zahlen die, ich kenne nicht eine genaue Zahl, aber vielleicht 3.000 Euro fürs ganze Jahr. Mhm. Oder irgendwie sowas. Das heißt, das kostet nicht sehr viel. Und die Kinder lernen Kung-Fu, die gehen durch so eine Härte, was die dann auch fürs Leben danach vorbereitet. Und mittlerweile, durch das China besser und besser geht, ist es so, dass die Kinder, immer weniger Kinder das wirklich durchziehen und das Kung-Fu-Niveau drastisch nach unten geht. Also früher aus 100 Schülern waren 80 sehr, sehr gut und 20 schlecht. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt aus 100 Schülern sind 80 schlecht und 20 gut. Das liegt auch daran, dass die Eltern ein Handy mitgeben, dass sie mit dem Chef von der Schule reden, sagen, ja, wir geben dir ein bisschen mehr Geld. Guck, dass er länger am Handy sein kann. Guck, dass er auch mal ein paar Chips kriegt oder keine Ahnung, also solche Sachen. Ja.
Und du bist hingegangen und hast direkt gesagt, als du angeklopft hast, ich bleibe hier 5 Jahre, wurdest dafür fast so ein bisschen belächelt oder ausgelacht. Ja. Warum? Also was war denn deine Reise? Was war denn dein Ziel? Warum gehst du da hin und sagst, ich bleibe hier 5 Jahre? Du hättest ja auch sagen können, ich gucke mir das auch erstmal 2 Jahre an oder ich sage jetzt hier gar nichts. Aber diese Klarheit zu sagen, ich bleibe 5 Jahre, weil warum?
Also warum 5? Das ist eigentlich eine gute Frage, warum ich 5 gesagt habe. Ich glaube, ich habe einfach Bachelor plus Master zusammengezählt und bin auf 5 gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich hatte eigentlich keine Begrenzung. Was ich mit den 5 eigentlich sagen wollte, war, dass ich keine Begrenzung habe. Ich wollte einfach gehen, wann ich bereit bin. Und einfach
aber bereit alles wofür? Lernen. Also wenn man da reingeht, ist so diese Reise. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele Fußball, trainiere fleißig, bin gut, komme in irgendwelche Auswahlmannschaften, komme vielleicht irgendwann zu einem Bundesliga-Club und unterschreibe einen Profivertrag. Der Weg eines Fußballers. Ja. Jetzt gehst du da rein. Worauf arbeitest du hin? Gibt es da Ziele?
Also ich hatte ganz, ganz viele Ziele. Also zum einen war es wieder mein Leben in den Griff zu kriegen in Deutschland. Also ich hatte als Ziel, nicht mehr schüchtern zu sein, mehr Bewusstsein zu haben, wenn ich mir ein Ziel setze, nicht aufzugeben. Also ich hatte da viele so persönliche Ziele. Zum anderen wollte ich testen, wie weit kann ich meinen Körper pushen? Was ist denn mein Prime-Zustand? Wie hoch kann ich springen? Wie viel Kraft kann ich haben? Wie schnell kann ich sein? Also ich wollte wirklich meinen Körper in allen Richtungen ans Limit pushen, weil ich der Meinung bin, dass ich nur so besser über mich lernen kann. Wenn ich weiß, okay, ich habe 10 Jahre so hart trainiert und mein Max sind 600 Liegestützen, dann das weiß ich, das gibt mir was zum Beispiel. Das war zum einen, und dann auch, ich wollte, also das waren die Sachen, die ich mehr über mich rauskriegen wollte. Und ich wollte einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, rauskriegen, was es auf sich hat mit diesem ganzen Qi, mit diesem, ich wollte mehr über die chinesische Kultur lernen. Ich wollte einfach nochmal in was ganz Neues eintauchen und einfach viele Sachen lernen. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich war mir sicher, dass das Kung Fu, was ich im Tempel lerne, dann auch im Alltag verwenden kann. Und ein Beispiel dafür ist, als dann die Pandemie 2020 kam, ich bin dann im April, dann musste ich zurückfliegen, habe ich mein Abitur nachgeholt, zwar nicht das Deutsche, das Amerikanische, aber ich glaube in 4 Wochen. Ich bin dann zum Militär gegangen, weil ich nicht genau wusste, wann China wieder aufmacht. Und ich habe dann sehr schnell, weil ich war dann sehr, sehr gut in dem Militär, ich war dann in meiner Kompanie der beste Soldat, habe dann die Offizierslaufbahn eingeschlagen, bin dann Offizier geworden, habe das alles sehr, sehr gut gemacht. Und sobald ich dann mit dem Militär fertig war, bin ich dann zurück nach China gegangen. Und was verrückt ist, ist der 17-jährige Sascha mit dem 20-jährigen, man kann das gar nicht vergleichen. Ich habe wirklich so viel gelernt. Ich habe ich war einfach, meine ganzen Zellen haben sich erneuert, meine ganzen Gedanken waren stabiler. Und ich konnte plötzlich alles umsetzen, was ich vorhatte. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt renne ich 100 Kilometer, 2-mal um den Starnberger See in München. Kein Problem, weil ich habe es einfach geschafft, nicht mehr aufzugeben. Und das habe ich dann tatsächlich geschafft, sozusagen von der Theorie in die Praxis. Und das war mein Hauptziel. Und auch im Militär, ich habe ein bisschen so Kung-Fu-Militär gemacht. Ich habe meine Reflexe gedrillt, dass ich aufgerufen wurde. Ich habe probiert, alles perfekt zu machen, weil Kung-Fu heißt ja Arbeit, also harte Arbeit auf einer langen Zeit, so ein bisschen übersetzt. Das heißt, ganz egal, was man macht, es kann Kung-Fu sein. Zum Beispiel die Art und Weise, wie ihr euren Podcast vorbereitet, wie sehr ihr euch mit der Person auskennt oder auseinandersetzt oder wie, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, oder wie der Bäcker seine Croissants morgens macht. Solange Disziplin dahinter ist, kann alles Kung-Fu sein und man kann Kung-Fu heute anfangen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein 17-Jähriger nicht gerne zur Schule geht, kann er sich sagen, okay, ich gehe jetzt in den Kung-Fu-Mindset rein und ich habe keinen Bock, meine Hausaufgaben zu machen, aber ich mache meine Hausaufgaben. Ich habe keinen Bock, früh schlafen zu gehen, aber ich gehe früh schlafen. Und ich habe keinen Bock, im Unterricht aufzupassen, aber ich versuche aufzupassen. Vielleicht am Anfang gelingt es vielleicht nicht jeden Tag, aber dass man das peu à peu aufbaut und so erreicht man auch Sachen. Und das ist das, was mir das Kung-Fu-Training gegeben hat.
Du hast gesprochen von den Kung-Fu-Augen, ja, die Kids hatten. Hast du die jetzt auch?
Das ist eine gute Frage. Ich habe probiert, mir sie einzueignen. aber wenn ich ehrlich bin, das ist schon schwierig, weil diese Kung-Fu-Augen, also die ich immer gestrebt habe, das sind schon Augen von Kindern, die schon durch eine sehr harte Schule gegangen sind. ich habe diese harte Schule nicht mit 6 mitgenommen, sondern 10 Jahre später. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe 1:1 die Kung-Fu Augen von den Kids, aber ich habe mich wirklich mit der Thematik Qi auseinandergesetzt und wirklich versucht zu verstehen, was ist denn das Qi? Und so heute ist das so ein bisschen meine Hauptmission, wenn Leute zu meinen Camps kommen, ich will das Qi von den Leuten aktivieren. Und ich glaube, das gelingt mir sehr gut. Und ich glaube, das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man wieder in diesem Qi-Fluss ist.
Gab es einen Moment, in dem du kurz davor warst, aufzugeben?
Also ich glaube eigentlich nicht, so verrückt wie das klingt, eigentlich nicht, weil ich eben so überzeugt war von dem, was ich da mache. Dadurch, dass ich eben diese Message, diesen Blitz gekriegt habe, wusste ich, weiß durch, irgendwas wird schon raus. Und genau.
Aber du hast kurz gezögert. Du hast kurz gezögert und deswegen frage ich mich, gab es den, oder anders, was war denn der härteste Moment? Also was war in der Zeit, vielleicht auch dann in den ersten 3 Jahren, der härteste Moment dort?
Also der härteste Moment für mich war auf jeden Fall, dass ich die Schule abgebrochen habe, dass ich dann nach China gegangen bin und dann plötzlich die Pandemie kam und meine Pläne total umgeworfen hat. Und ich dann nicht mehr wusste, okay, was mache ich denn jetzt? Ich war dann plötzlich wieder in München. Ich hatte keinen Kontakt mehr so richtig zu meinem Lehrer. Ich habe in München also an sich nichts. Ich habe niemand, der mich trainiert. Ich bin jeden Tag um 5 in den Wald und habe trainiert. Und was für mich hart war, war zu sehen, dass meine Eltern, meine Freunde zur Schule gehen und oder schon keine Ahnung, einen Bachelor haben oder so. Und ich bin da und habe nur mein Kung-Fu, habe an sich kein Diplom so. Und da nicht aufzugeben und da sich zu sagen, ich glaube an mein Ziel, auch wenn mir Sachen durch die Quere kommen und ich zum Beispiel jetzt fast für 3 Jahre nicht nach China gehen konnte und dass ich dann mit dem Kung-Fu-Training keine Sekunde abgeschaltet habe und jeden Tag, jeden Morgen an meinen Meister gedacht habe und mir gedacht habe, okay, wenn ich zurückkomme, will ich, dass er einen Unterschied sieht. Und genau.
Das ist schon sehr beeindruckend, weil natürlich hat meine Frage auf was komplett anderes hingezielt. Ja. Aber das bist du einfach jetzt umgangen, weil ich habe natürlich gedacht oder ich wollte jetzt irgendwas hören, boah, als ich da eine Stunde mit meinem Kopf an der Wand stand und mein oder mir irgendwas körperlich Hartes oder auch als mein Geist oder mein Mentales kurz davor war einzuknicken, aber das kam gar nicht, ganz offensichtlich, weil du sagst, das Härteste war, als ich da rausgenommen wurde und nicht wusste, ob ich es weitermachen kann. Das ist schon beeindruckend. Also das heißt, so körperlich und mental hast du das nicht als so hart empfunden, ganz offensichtlich, dass du gedacht hast, oder bist du mir jetzt einfach geschickt ausgewichen?
Überhaupt nicht. Es ist auch so, dass mir in der Schule gesagt wurde, mein ganzes Leben lang, dass ich sehr dumm bin und dass ich nichts schaffe. Wo ich aber gut war, war immer Sport. Und deswegen wusste ich, in Sport habe ich gewisse Qualitäten, die andere nicht haben. Und deswegen das ist einfach nur eine Kopfsache. Ich wusste einfach, im Sport bin ich gut. Und das hat mir auch geholfen, dann auch gut zu sein. Und ich habe es einfach geliebt, wenn der Lehrer gesagt hat, ja, jetzt müsst ihr 10.000 Treppen hochrennen und wieder runter. Und ich habe mir nicht die Frage gestellt, ist es hart oder die Betten sind aus Holz. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das alles ausgeblendet. Ich war nur da fürs Kung-Fu, um mich besser kennenzulernen und wirklich eine Veränderung in mein Leben zu haben. Und ich glaube, wenn man diese Veränderung haben will, dann natürlich kann man sagen, ja, das Training ist hart, aber ich habe einfach so durchgezogen. Ich hatte dann auch ein paar körperliche Probleme. Ich habe eine Art Herzmuskelentzündung gehabt durch das Übertraining. Das war schon hart. Ich habe mir die ganze Leiste links aufgerissen durch das da hatte ich auch meine Verletzungen und meine Sachen. Aber für mich tatsächlich war das Schwierigste, glaube ich, wirklich dieses von heute auf morgen, bam, dein Traum, jetzt okay, jetzt musst du gehen. Und das ist schon hart, wenn man mitten auf seinem Lauf ist und man ist gerade dabei, seine Fortschritte zu machen. Und dann kommt das Leben und sagt, nee, zurück nach München, zurück in die Gesellschaft. Und ich war einfach überhaupt nicht bereit. Ich war gerade mal 20 Jahre alt. Das war schon hart.
Du hast mehrfach deinen Lehrer angesprochen. Ich komme mal zurück in die Filmwelt. Mr. Miyagi kommt mir dann natürlich direkt in den Sinn. Ist das wirklich so, dass man so diesen einen Meister hat, der einen da durchleitet, der immer für einen da ist, wie so ein Mentor, vielleicht wenn man ohne Eltern auch da ist, so ein bisschen fast Vaterersatz oder Elternersatz ist. Wie wichtig ist der und sind die so, wie sie dargestellt werden, so weise, dass man wirklich den Lebenselixier von denen absaugen will, weil das Ultimo ist, was die in ihrem Leben erreicht haben?
Also ich habe mit 17 natürlich ganz andere Augen als mit 26, das muss ich auf jeden Fall sagen. Als ich mit 17 den Lehrer gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, wow. Also ich war schon, ich habe schon was in ihm gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann zuhören, was er sagt. Mittlerweile mit 26 ist es so, dass ich immer noch sehr, 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 sehr viel Respekt habe, aber trotzdem jetzt mittlerweile das Kung-Fu auch selber anders sehe und nicht mehr dieser Laufbursche sozusagen bin und der alles zu allem nickt, sondern ich habe auch jetzt meine eigene Meinung zu gewissen Sachen. Respekt ist natürlich da, aber das sind schon Menschen, die sehr viel über das Leben verstanden haben, weil die haben so viel Zeit mit sich verbracht und die haben, das macht einfach was mit einem und die haben so viele Leute gesehen, die haben so vielen Leuten geholfen, sei es chinesische Kinder, die Probleme haben, also mit Kindern oder mit Jugendlichen, die aus dem Ausland kommen oder ältere, also wir haben wirklich mittlerweile Leute in jedem Alter, die kommen und das sind schon Leute, die so eine Ahnung haben, was die ganze Psychologie angeht, was der Umgang mit sich selber, also die sind da schon meiner Meinung nach schon Vorreiter, ja.
Wirst du selbst Meister?
Nein, das nicht. Also um selbst Meister zu sein, das ist einfach meine, das ist einfach so, man muss ganz früh anfangen. Und Meister im Kung-Fu, da muss man sowieso ganz früh anfangen und Meister im Leben, das dauert, glaube ich, meiner Meinung nach meinem Verständnis vom Buddhismus, so wie die das sehen, so wie ich das auch sehe, dass man da mehrere Leben für braucht, einfach um wirklich auf dieser Ebene zu sein, wo man dann nicht an sich nicht mehr reinkarniert wird. Und das bin ich noch weit von entfernt, aber ich probiere mein Bestes, jeden Tag ein bisschen besser zu die Sachen zu machen und besser mein Kung-Fu zu trainieren und genau.
Du hast jetzt dein erstes Buch geschrieben und bringst das raus. Shaolin Life heißt das. Und ich habe so ein bisschen in dem, wir durften es ja schon lesen. Und man hat schon das Gefühl, du möchtest auf möglichst verständliche Art und Weise quasi, ich sag's jetzt mal, uns Europäern diesen Sport und alles, was dahinter steckt, sehr komprimiert beibringen und verständlich machen. Ist das so ein bisschen das Ziel des Buchs oder warum bringst du das Buch raus? Erzähl mal.
Ja, sehr gerne. Also der Hauptgrund, warum ich das Buch rausbringe, ist, dass als ich das Kung-Fu das erste Mal so richtig wahrgenommen habe mit diesem Blitz, mein Ziel ist, dass die Person, die das Buch, sozusagen die letzte Seite zumacht und sich das Buch anguckt, das gleiche Gefühl hat. Das heißt, mit dem Gefühl ist nicht, ich fange mit Kung-Fu an, sondern mit dem Gefühl ist, ich weiß, was ich machen soll. Ich weiß, was meine Destiny ist und ich weiß, was mich im Leben glücklich macht. Und dass die Leute einfach ein Ziel haben, wenn Leute zum Beispiel kein Ziel haben, dass sie wirklich wissen, okay, das ist, was ich mal machen will. Und ganz egal, was heißt, mit dem Stricken anzufangen oder ganz egal, aber dass man einfach etwas macht, was einen glücklich macht. Und das ist einfach mein Ziel, weil für mich die Bedeutung von Glück für mich hat, dass ich jeden Morgen aufstehe und einen Schritt näher gehe zu dem, was meine Mission ist, so ein bisschen. Und das ist mein Hauptziel mit dem Buch, dass die Leute wieder eine Verbundenheit zu sich selber haben und dass sie wissen, okay, das ist das, was ich machen will.
Erzähl mal, wie ist das Buch aufgebaut? Also quasi, was erwartet mich da? Ich habe das Buch jetzt vor mir, ich blätter so durch und ich sehe auch, ich habe es jetzt gerade hier, Fotos, wahnsinnig spektakulär. Keine Ahnung, du machst eine Brücke über so einen kleinen Fluss und schützt dich nur mit dem Kopf ab, völlig abgefahren. Und dann geht's ja um 5 Säulen, richtig? Ja. So, und welche richtig. 5 Säulen sind das?
Genau, also das Buch ist auf diese 5 Kung-Fu-Tugenden aufgebaut. Genau, und es gibt jedes Kapitel ist sozusagen so eine Tugend und am Ende von jedem Kapitel gibt es einen Workshop. Und mit dem Workshop, das sind Sachen, die man machen kann. Und das sind so kleine Übungen, die mir geholfen haben, damals, als ich auf der Court saß, zum Beispiel rauszugehen und mal an nichts zu denken, mal mit der Intuition durch die Gegend zu laufen, auf Sachen zu achten. Genau, das ist so ein bisschen das. Und die Tugenden sind dann Disziplin, Fokus, Mut, Demut und Geduld. Das sind die 5 Tugenden, die wir uns da rausgesucht haben. Und genau, zu jedem stehen dann ein paar Sachen. Und das sind einfach so wichtige Sachen, die man in China halt durchlebt. Vor allem, wenn das Training anfängt. Weil ich sehe das Training immer wie, als würde man ein neues Leben kurz in den 3 Stunden haben, weil man geht durch viele Emotionen durch so ein Training. Dadurch, dass das Training sehr hart ist und man hat teilweise Muskelkater, man ist mental nicht bereit. Und dann braucht man Fokus, man braucht teilweise Geduld, man braucht Demut, wenn man etwas besser kann und so weiter und so fort. Also das ist so, das sind mal einfach 5 wichtige Punkte für mich. Mhm.
Du sagst das auch, dass das mit alles Entscheidende ist, dieses sehr im Hier und Jetzt zu sein. Das bezeichne ich, glaube ich, so mittlerweile als eine der größten Stärken, die man haben kann. Nicht die Gedanken an morgen zu verschwenden, nicht in der Vergangenheit zu verweilen und was hätte man besser machen können. Es ist eh passiert, du kannst daran nichts mehr ändern. Dennoch ist es super schwer in der heutigen Zeit, dieses Hier und Jetzt komplett zu leben und da bei sich zu bleiben. Wir haben dann immer so einen kleinen Ausschwenk Richtung Social Media, die Ablenkung. Du nutzt Social Media aber gezielt dafür, auch dieses Kung-Fu zu teilen, auszubreiten. Du hast auf den sozialen Netzwerken über 6 Millionen Follower. Es funktioniert ja. Warum glaubst du, ist da so der Drang so groß danach, dass die Leute das so stark konsumieren? Ist das, dass die selber gerne so wären wie du? Ist das dieses, ich wäre auch gerne viel mehr im Hier und Jetzt, so wie Sascha das vorlebt? Oder was glaubst du, ist der Grund, warum dir Leute folgen?
Also das ist, glaube ich, für mich schwierig zu beantworten, weil ich habe schon öfters mal Leute gefragt, jeder hatte ein bisschen eine andere Antwort. Ich probiere möglichst, also so gut wie ich kann, die Schönheit, die ich in Kung-Fu sehe, weiterzubringen. Das heißt, auch mit den Aufnahmen, die ich mache, was die Magie, die in Kung-Fu ist, versuche ich sozusagen so weiterzugeben, um die Leute zu inspirieren. Nicht unbedingt so zu sein wie ich, weil das weil jeder ist natürlich individuell und jeder hat seinen Weg. Aber dass die Leute sich denken, oh wow, es gibt noch was anderes. Es gibt noch Möglichkeiten, sei es in Japan Karate zu machen oder ich sage jetzt, ich play jetzt auch mal auf Kampfsport oder Ballett in Moskau zu machen. Also es gibt, und dass man einfach sich sagen kann, okay, ich kann mal auch was anderes machen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute inspiriert, zu sehen, dass ich einfach einen anderen Weg eingeschlagen habe und alles dafür gebe, glaube ich.
Die Leute, die in deine Workshops kommen und die sich von dir Dinge abgucken wollen, die sich von dir inspirieren lassen wollen, kannst du da so einen Querschnitt mal sagen? Was sind das so für Leute? Also Männer, Frauen, jung, alt, Job eher, also gefestigt oder sich nach Orientierung suchend. Was sind das so für Leute?
Das ist tatsächlich so. Wir haben wirklich von allem. Also wir haben wirklich wir hatten letzte Woche noch einen 8-Jährigen und eine, ich glaube, 62-Jährige. Leute aus der ganzen Welt. Wir hatten Leute aus Brasilien, aus New York, aus der Ukraine, aus Vietnam, also wir nehmen ungefähr 30 bis 40 Leute pro Woche und wir haben teilweise manchmal über 20 Länder, die da sind, von allen Stufen, da ist wirklich alles Mögliche dabei. Und das ist das, was ich mit Kung-Fu zeigen will, ist, dass ob man Doktor ist oder kein Doktor, solange man Kung-Fu macht, wir sind alle auf der gleichen Höhe und wir sind da alle, um was zu lernen. Und ich stelle mich da nie als Meister hin, ich stelle mich da nur als Coach hin, der den Kung-Fu beibringt. Ich erzähle auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Weisheiten, sondern ich probiere sozusagen das Qi denen zu übermitteln. Das, was ich im Kung-Fu gesehen habe und das, was ich so spektakulär fand, dass sie das auch kriegen. Und ist das verrückt. Wir haben Leute wirklich aus der ganzen Welt, jedes Alter. Also da kann wirklich jeder, der Lust hat, das ausprobieren. Ja.
So wie Arndt und ich bald bei dir ins Camp kommen. Aber was erwartet uns da? Also wir kommen da hin, es ist immer eine Woche ungefähr, glaube ich.
Genau, eine Woche.
Was erwartet uns in dieser Woche? Also vielleicht für alle, die jetzt zuhören und denken, Mann, was Sascha erzählt, das hört sich schon geil an. Ich wäre auch gerne mal dabei. Was können die erwarten? Was können Arndt und ich erwarten, wenn wir bald bei dir sind?
Also ich versuche in dieser Woche diesen Kung-Fu-Dream, diesen Kung-Fu-Traum den Leuten mitzugeben. Das heißt, ich mache das Training. Ich mache nur die Trainings, die mir am besten gefallen in China. Also über die ganzen Schulen, die ich in China gemacht habe. Ich nehme das beste Training und tue das in eine Woche mit dem Ziel, sozusagen das Qi zu erreichen. Und es gelingt mir. Und warum? Weil ich ganz viele verschiedene Trainings mache, aber ich versuche alles so zu strukturieren, wie ich es sozusagen im Militär gelernt habe, dass die Leute wirklich nicht den Eindruck haben, dass sie sich langweilen. Ich versuche das wirklich so aufzubauen, dass die Leute Spaß haben, dass sie Kung-Fu gerne haben. Aber und was ich natürlich mache, ich gehe über jeder, egal wie fit die Person, die vor mir steht, die wird über ihre Grenzen kommen, aber ich versuche die Leute da sozusagen zu begleiten und sie nicht alleine in der roten Zone zu lassen, sondern die haben da wirklich einen Support und den ganzen Tag von 6 bis 22 Uhr, 8 Stunden Training. Und aber mit sehr viel, wie soll ich sagen, wir versuchen die Vibration hochzuhalten, dass jeder gut gelaunt ist, dass alle lächeln, gutes Essen, dass wir nach dem Training auch alle Spaß haben, was sie Spiele spielen oder was weiß ich. Und wir haben da wirklich jedes Mal eine sehr, sehr tolle Zeit, ja.
Martin und ich sind ja.
An was denkst du?
Ich jetzt? Du guckst mich an und siehst schon. Nein, nein. Also, Martin und ich haben ja wir haben ja auch durchaus große breit aufgestellte Kampfsport-Skills. Haben wir uns die ja durch diverse Filme angeeignet. Kann man so sagen, ne, Martin,
ja,
oder?
Ja,
so, was ist denn eigentlich jetzt für dich als Profi der beste, also jetzt kommt so eine richtige Fachfrage, ich bin der Mann für die Fachfragen hier bei uns, der beste Kampfsportfilm aller Zeiten? Also, keine Ahnung, ich habe so in der Vorbereitung sowas wie die Klassiker, die 36-Kammer der Shaolin. Oder ist es eher sowas Trashiges wie Drunken Master mit Jackie Chan oder sogar, also ich glaube, das hat nichts mit Kung-Fu zu tun, Bloodsport mit Van Damme oder so. Was ist so denn, was müssen Martin und ich gucken? Weil wir adaptieren ja viel und wir können ja, wir brauchen ja nicht zu trainieren, sondern wir gucken nur und können das dann. Also was müssen wir gucken, um uns mit dir anlegen zu können?
Also ich glaube, ihr könnt euch ohne was zu gucken schon beide mit mir anlegen. Ist das sowieso?
Genau, wir kriegen nur ordentlich dann eine ab, aber anlegen können wir immer.
Weißt gut,
haben wir
verstanden? Weißt du nicht.
Na, sag du mal zu den Filmen. Boah,
ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Kung-Fu-Filme geschaut. Ja, das denken die meisten, dass ich mir die Bruce Lee, Jackie Chan Filme alle reingezogen habe und dann, also überhaupt nicht. Deswegen kann ich die Frage leider nicht beantworten.
Okay, dann gehen wir an den echten Experten weiter, Martin.
Ja.
Naja, was, wenn du da wieder deine alten Filme rausholst, die noch auf VHS laufen. Ich bin, wo ich Sascha sehe, so ganz stark bei Street Fighter, so Dalsim, der so mit den langen Armen so rausgreift. Das ist eher so meins. Also ich sehe mich so auf der Platte mit Sascha 1:1, Street Fighter und mal gucken. Also ich glaube, es ist Rio, der den weißen Anzug anhat oder den blauen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das ist so mein Abbild davon. Filme, ja, das lasse ich mal bei dir, Arndt.
Aber jetzt mal Jungs, also ich weiß, ja, Sascha, du bist sehr viel jünger als ich, Martin, du ein bisschen jünger. Aber so Van Damme mit seinem Spagat zwischen diesen beiden LKW, ich weiß gar nicht, ob das ein Fake war oder ob das echt war, aber das ist schon, Martin, jetzt tu nicht so, als hättest du das nie gesehen.
Doch, das kenne ich. Natürlich kenne ich das.
Ist schon spektakulär, aber hat nichts mit Kung-Fu zu tun, ehrlicherweise. Ne? Sascha ist reine, ich mache einen auf dicke Hose, hat nichts mit Kung-Fu zu tun, wahrscheinlich.
Also der Spagat hat auf jeden Fall was mit Kung-Fu zu tun, aber man macht das jetzt nicht zwischen zwei LKWs, aber ich bin mir ziemlich sicher, also, dass es auf jeden Fall echt ist. Ja.
Hast du denn so ein bisschen, um im Showbusiness zu bleiben, hast du so eine Übung oder so einen Move, wenn so Leute sagen, boah, zeig mal das Geilste, was du kannst? Gibt es da so, was du dann machst, wo die Leute sagen, nee, das ist doch nicht dein Ernst, kannst du das wirklich? Ja, kann ich, aber zeige ich nicht und dann zeigst du es doch irgendwann?
Gute Frage. Ich glaube, das, was ich am besten kann, ist, also das ist kein Skill, den ich so auf Anhieb zeigen kann, aber ich kann gut beißen. Das heißt, ich kann, keine Ahnung, wenn du mir sagst, ja, versuch mal eine Plank lange zu halten, dann gebe ich erstmal nicht so schnell auf, sag ich mal.
Aber so, also so dieses, keine Ahnung, für uns wirklich Spagat. Du kannst wahrscheinlich stundenlang im Spagat sitzen, richtig?
Nein.
Aber schon lang.
Ja, was heißt, also man macht es nicht so lang, man macht es, 30 Sekunden max. Okay. Also das reicht dann auch, man macht es ja nur für die Dehnung. Also genau. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, viele Leute, die sich darauf spezialisieren, das Bein hier hoch, und es machen mehr die Kinder und die haben das Bein dann hier oben.
Ja.
Das, was ich am meisten mag, ist diese Explosivität in den Formen. Das ist das, worauf ich meinen Fokus setze. Und mich möglichst vielen verschiedenen Kung-Fu-Stilen auseinanderzusetzen und möglichst viel zu lernen. Aber ja, ihr zwei, ich sehe schon, ihr werdet bald Profis.
Wir treffen
uns demnächst in China und dann.
Wenn Martin zu dir kommt, der braucht nur diese Angeber-Moves. Also der Martin braucht eigentlich nur diese Teile, wo du, wenn abends losgeht, ne? Minden, Club. Martin ist eine Mindener Disco-Legende, ne? Das muss man sagen. So, wenn ja, du dann auf der Tanzfläche plötzlich so mitten in einem von deinen Moves so einen Spagat machen würdest, Martin, das hätte schon
was. Oh, das wäre ja, das würde auch bei Let's Dance, glaube ich, ganz gut ankommen, wenn ich das könnte. Ich habe unfassbare Probleme mit den Adduktoren, aber Sascha, das, was du immer mal wieder sagst, das würde mich wirklich interessieren, so ein bisschen aus ja halb medizinischer Sicht mit dem Qi, mit der Energie, die fließt, wenn man sich fokussiert, wenn man komplett runterfährt, Augen zumacht. Ich war früher oft bei der Osteopathie. So ein bisschen glaube ich daran. Aktuell, wie man sieht, bin ich ungefähr, meine Schultern sind schief bis nach Meppen. Ist das irgendwie möglich, in mich zu gehen, wenn ich das beherrschen würde, das mit Energie zu lösen, mit dem Qi? Ist das wirklich möglich?
Oder also, meinst du, dass die Schulter hier so runterkommt?
Oder? Ja, so Verspannungen rauszukriegen.
Ja, auf jeden Fall, klar. Weil das ist für mich, also ich habe das mehrmals schon bei mir erlebt. Man arbeitet auch mit diesen Energien auch in Kung-Fu und man kann sich auch, also man muss echt wirklich dran glauben, sonst funktioniert es nicht. Aber solange du dran glaubst, das ist meine Meinung, dann kann es passieren. Zum Beispiel, wenn man Knieschmerzen hat, dass man sozusagen sein Qi, wie man es so nennen will, in sein Knie lenkt und zum Beispiel die Heilungsenergie ist ein bisschen diese orange Energie, dass dann dadurch die Sachen heilen. Und das sind Sachen, die ich oft probiere zu machen, wenn ich Rückenschmerzen habe, wenn ich. Dass ich dann einfach versuche, mein Qi fließen zu lassen. Ich mache dann tatsächlich viel Qigong und das hilft mir wirklich sehr, meinen ganzen Körper zu entspannen. Also ich glaube dran, dass es auf jeden Fall möglich ist, ja.
Qigong ist eine Form der Meditation?
Richtig, ja.
Okay.
Genau, das,
ja. Brauche ich dafür irgendwas oder könnte ich das jetzt theoretisch
mich... Also ich glaube am besten, also wenn du, also ganz einfach, was du machen kannst, ist, wenn du, weiß nicht, ob du viel Stress hast oder so, aber dass du einfach richtig positiv denkst, richtig glücklich bist, morgens bewusst durch den Alltag gehst, das heißt, wenn du morgens aufstehst, dein Bett machen, das hat erstmal nichts mit der Schulter zu tun, das Fenster aufmachen, ein Glas heißes Wasser, 2-3 Minuten mit dir verbringen, dann wirst du sehen, dass dein Qi langsam mehr und mehr im Fluss kommt und es kann viele Sachen bewirken. Deswegen kannst du das mal probieren. Weiß nicht, ob du es schon machst, aber wenn nicht, dann...
Ich bin generell ein sehr, sehr positiver, glücklicher Mensch.
Also das weiß ich, das sage ich überhaupt nicht, aber was ich damit meine,
ist, dass man das
mitnimmt, weißt du?
Ja, dieses Wörtchen Bewusstsein genau. Wird so ja unbeachtet oft gelassen, aber ich glaube, das ist allein dieses Bewusstsein für das, dass man hoffentlich gesund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat, reicht schon. Also und damit anzufangen, ist kann ich jedem nur raten. Ahnt auch dir. Du solltest mal bewusster werden.
Sascha, sehr, sehr inspirierend bis hierhin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir schließen unseren Podcast immer mit einer bestimmten Frage, und zwar das erste Mal, auf das du dich in Zukunft freust.
Also auf eine Sache, auf die ich mich freue?
Ja, also irgendwas, was du in Zukunft zum ersten Mal machst. Ob du da sowas im Kopf hast, was du dir wünschst, worauf du dich freust, was du vorhast.
Also ich würde sagen, worauf ich mich sehr freue, und das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich gehe in Deutschland auf so eine Brennpunktschule und werde versuchen, die Kids ein bisschen zu motivieren mit dem Kung-Fu. Und das ist das erste Mal, dass ich plötzlich in einer Schule die Erwachsenenrolle habe. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Mhm.
Cool. Sehr schön. Viel, viel Erfolg bei deinem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Wir werden das verfolgen. Und ja, Martin.
Ja, und vor allen Dingen bald dann in Person sehen. Das ist ja das Schöne, dass dieser Podcast immer ja neue Kontakte aufmacht und die wir dann persönlich treffen und ja so ein bisschen einen Tag im Leben des haben. Sascha, ich freue mich drauf. Ich bringe den Kleinen wahrscheinlich, je nachdem wann es ist, mit. Wenn wir es direkt in China machen, würde ich ihn zu Hause lassen. Aber das sind Details, das machen wir dann.
Das sind Details, das können wir nachher bilateral klären, ja.
So, im Nachgespräch redet sich Martin final um Kopf und Kragen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Sascha.
Sascha, vielen Dank. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.